Hallo und herzlich willkommen zur Reihe Wissenschaft für Triathleten. Wir haben eine weitere Folge vorbereitet, in der es um unseren Körper geht. Es wird spannend, es wird wichtig, also Ohren auf und aufgepasst.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Lotta, hast du die Ohren auf? Bist du voll dabei?
Ja, ich habe sogar Stöpsel in den Ohren und kann dich dadurch noch besser hören.
Also du bist von Außengeräuschen abgeschirmt und kannst dich voll und ganz auf diese Podcast-Folge konzentrieren.
Ich gebe mir alle Mühe. Ich höre nur die Uhr ticken. Nebenbei.
Oh, das setzt einen überhaupt nicht unter Druck, wenn so die Zeit verfließt und die Uhr tickt.
Ja, das ist ja Standard. Das passiert ja immer.
Das ist richtig. Genau. Heutiges Thema, wie jeder natürlich auf seinem Smartphone schon lesen konnte, sind die Mitochondrien. Und zwar alle zusammen, jede einzelne.
Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen schwer, weil davon haben wir keine Ahnung, wie viele Millionen in unserem Körper. Mhm. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viele wir davon haben und auch wie klein die sind. Ja, aber die sind extrem wichtig, auch wenn man die nicht sehen kann.
Es ist gut, dass die so klein sind, wenn wir so viele davon haben. Sonst wird es eng werden. Aber sie sind halt auch extrem wichtig. Und für uns ist es ganz grundsätzlich ja besser, mehr zu haben als wenig.
Ja, meistens wollen wir ja sowieso immer, leben wir ja sowieso nach dem Motto, viel hilft viel.
Ja, mehr ist immer besser.
Im Falle der Mitochondrien stimmt das tatsächlich auch. Also wenn wir viele haben, ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut für uns als Ausdauersportler.
Ja, im Gegensatz zu Fahrrädern. Also oberflächlich glauben wir ja immer, dass es gut ist, so viele wie möglich davon zu haben, aber eigentlich ist es nicht unbedingt der Fall.
Naja, also ich würde mal sagen, wenn sie alle funktionstüchtig sind und wir genug Platz im Keller haben, ist es gar kein Problem.
Ja, aber fahren können wir trotzdem meistens nur eines.
Ja, aber so vielfältig wie möglich ist doch auch top. Also.
Okay, also ja. Jeder Triathlet so viele Fahrräder wie Mitochondrien. Mindestens.
Ja, das wäre wahrscheinlich dann eher ein finanzielles Problem. Vielleicht können sich gewisse Millionäre das leisten. Aber ja, ich glaube, Wir widmen uns eher den kleineren Problemen des Lebens.
Ja, und so neue Mitochondrien zu bekommen, ist auch kostengünstiger, glaube ich.
Jo, absolut. Aber ja. Man muss halt regelmäßig was dafür tun.
Das ist richtig. Aber das sind alles Dinge, auf die wir gleich noch kommen. Die erste Frage eigentlich, die sich stellt, ist, wo finden wir denn in unserem Körper Mitochondrien?
Ich hatte erst mal gesagt, was ist es überhaupt? Aber gut, dann...
Dann schau eins zurück. erst einmal, bevor wir zu diesen ganzen Punkten kommen, stellt sich ja die Frage, was sind denn Mitochondrien überhaupt?
Ja, also viele von uns, euch, du lieber Hörer, liebe Hörerin, haben sicherlich schon was von den Mitochondrien als den sogenannten Kraftwerken der Zelle gehört. So werden sie nämlich eigentlich, ich glaube, seit Mitte der 50er oder 60er Jahre genannt. 1957 hat ein amerikanischer Biologe die so genannt. Wir könnten jetzt darüber spekulieren, ob diese Kraftwerke mit erneuerbaren Energien funktionieren.
Damals
oder
nicht.
Mit welchen, die man eben... Ja, mit fossilen Brennstoffen.
Damals nichts Erneuerbares. Es müssen entweder Atom- oder fossile Kraftwerke gemeint gewesen sein.
Ja, damals gab es natürlich noch keine andere Option, aber jetzt, ich meine, in Bezug auf unseren Körper.
Ja.
Genau, also Kraftwerke der Zelle deutet darauf hin, dass sie irgendwas mit Energieproduktion zu tun haben. Das ist aber natürlich nicht alles, was die Mitochondrien machen. Die können zum Beispiel auch Aminosäuren, also die Grundbausteine der Proteine, herstellen. Oder auch Fettsäuren. Ja, auch Fette bestehen aus Glycerin und drei Fettsäuren. Haben wir vielleicht alle irgendwann mal im Bio gehört.
Ich finde es immer so geil, deine Einwürfe. Das haben wir alle wahrscheinlich mal im Biounterricht gehört. Und noch nicht einmal habe ich dabei gedacht, ja, stimmt.
Oh, das ist natürlich traurig. Du warst wahrscheinlich immer Kreide holen.
Was nicht bedeutet, dass ich es da nicht gehört habe, aber ich habe es wohl vergessen.
Vielleicht, ja, genau. Und genauso wie eben diese Mitochondrien Aminosäuren und Fettsäuren herstellen, können sie die auch wieder entsorgen. Generell ist es so ein bisschen wie auch die Müllabfuhr in unserem Körper. Die Mitochondrien, ja, die können nämlich auch kaputte Zellbestandteile in den sogenannten programmierten Zelltod befördern.
Einmal ganz kurz, bevor wir weiter auf das, was die Mitochondrien können, kommen, würde ich doch nach dem, was sie sind, ein bisschen drauf kommen, wo sie denn sind. Und es gibt ja noch so ein paar andere Punkte über das Mitochondrium an sich selber.
Ja, möchtest du vielleicht darüber berichten?
Ja, kann ich sehr gerne. Ich am allerliebsten beantworte ich meine Fragen selber. Toll ist, wenn man die irgendwie ganz aus Versehen in den Raum wirft und dann bei der Beantwortung glänzen kann.
Sehr clever, ja.
Ja. Noch besser ist nur, wenn man jemanden im Publikum bezahlt, damit er diese Frage ganz naiv stellt. Dann hat es gar nichts mit einem selber zu tun. Aber ich beantworte die von mir gestellte Frage jetzt einfach mal ganz lässig. Eigentlich findet man die überall in den Körperzellen, die Energie benötigen. Das sind zum Beispiel Nervenzellen, überraschenderweise unsere Hirnzellen, aber zum Beispiel auch die Leber. Jetzt bedeutet das aber nicht, dass überall gleich viel sind. Also nicht überall, also nicht in, ja, also in Hirnzellen müssen nicht so viel Mitochondrien drin sein wie in Nervenzellen oder in Leberzellen. Und zum Beispiel gibt es auch große Unterschiede zwischen Eizelle und Spermium. Das fand ich auch sehr interessant. Da kann Lotta jetzt vielleicht ein bisschen was dazu sagen über die Anzahl der Mitochondrien in bestimmten Zellen.
Oh, wow. Also die Regel beim Fragestellen ist immer, sei dir sicher, dass derjenige, den du fragst, das auch weiß. Ich habe mir nur die Zahl für die Eizellen aufgeschrieben. Von der Spermie müsstest du denn bitte liefern. Ja. Also in Eizellen gibt, oder vielleicht erstmal. Fangen wir mit normalen Zellen an. Überall in allen möglichen Zellen sind natürlich Mitochondrien und das sind in der Regel über 1000 Stück. Muss man sich mal vorstellen. Also eine Zelle ist ja jetzt schon nicht so groß und da drin sind nochmal 1000 Mitochondrien drin. Mhm. Okay, gut. In der Eizelle sind es sogar oder können es 10.000 Mitochondrien sein. Also nochmal 10-mal so viel wie in einer normalen Zelle quasi. Und ja, Spermium, da ist ja sowieso nicht viel Erbinformation drauf, können wir eigentlich wegschmeißen.
Sehr wenig. Also ich habe irgendwie was von 3 gehört. Also wirklich sehr wenig Mitochondrien. Und das haben wir im Vorgespräch auch quasi festgestellt, ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft für Menschen, die da natürlich Wert drauf legen. Mitochondrien werden von der Mutter weitergegeben. Also es ist völlig egal, wie sportlich oder unsportlich der Vater ist, wenn die Mutter quasi mehr hat, gibt sie auch mehr weiter. Und wenn nicht.
Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen shocking, wenn man sich so gesellschaftlich gesehen anschaut, weil in der Regel ja Frauen doch leider immer noch weniger Sport treiben als Männer, auch wenn sich das langsam auch umkehrt, was ich sehr, sehr begrüße natürlich.
Übrigens, das sollte jetzt ein Grund mehr sein, Sport zu betreiben.
Ganz genau. Aber am besten ist es natürlich, glaube ich, generell und nicht nur für die Mitochondrien, wenn beide Elternteile vorher und auch dann, wenn das Kind schon auf der Welt ist, möglichst viel Sport treiben, auch aus Vorbildfunktionsgründen und so weiter. Ja. Also das hat natürlich auch noch weitere, wie soll ich das beschreiben?
Gibt Vorteile.
Natürlich sehr, sehr viel mehr Gründe als nur die Mitochondrien. Ne?
Ja, aber ich fand es einen interessanten Fact. Also das ist interessant zu wissen.
Definitiv, ja, absolut. Ja. Also Ladies, auf jeden Fall Sport treiben, aber die Männer bitte auch.
Ja.
Also,
ja.
Ich glaube, keiner hat eine Ausrede.
Ja, und dann gibt es noch einen sehr interessanten Fakt zu den Mitochondrien, also fand ich sehr spannend. Die besitzen eine eigene DNA und sind vom restlichen Erbgut unabhängig. So, das fand ich auch interessant.
Ja, es gibt auch die Theorie, die ich zumindest gelesen habe, dass Mitochondrien früher mal Bakterien waren und sich dann irgendwie in unsere Zellen eingeschleust und damit so ein bisschen verbandelt haben. Und dadurch kommt das eben zustande, dass die so viel wichtige Erbinformationen tragen, die aber nicht in der Zelle sonst schon vorhanden ist. Genau. Also, ja, sehr, sehr spannende Zellorganelle. Ich habe auch noch gefunden, das fand ich eine interessante Zahl, dass etwa ein Drittel unseres Herzvolumens aus Mitochondrien besteht.
Das ist auch krass, ja.
Also im Herzen brauchen wir natürlich auch für die ganzen Kontraktionen extrem viel Energie. Und du hattest ja schon zu Beginn gesagt, Mitochondrien sind eben in allen Zellen vorhanden, die irgendwie Energie brauchen. Ich glaube, in Fettzellen wahrscheinlich nicht, aber ansonsten halt in allen möglichen. Eizellen hatten wir jetzt, Herzmuskelzellen und natürlich auch in Muskelzellen. Und das ist ja eigentlich gerade das, was uns auch als Sportlerinnen und Sportler hier ganz besonders interessiert. Denn wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wie Energie überhaupt so produziert wird, aus welchen Stoffen, Kohlenhydraten, Fetten und so weiter, die hergestellt werden kann. Und was da eben für Voraussetzungen geschaffen sein müssen oder vorhanden sein müssen. Und jetzt kommen wir eben endlich zu dem Kraftwerk, wo das alles passiert.
Ja, genau. Wir sprechen heute über den Ort, wo das alles passiert. Ich habe noch zwei Sachen, die ich kurz anmerken möchte. Die Mitochondrien können sich quasi teilen oder kopieren. Also sie sind in der Lage, sich zu reproduzieren und zu 100% gleich. Also sie kopieren sich quasi selber. Man kennt das aus. Es tut mir leid, ist leider eben immer so eine Serie. Es war einmal der Körper, heißt es, glaube ich. Wo dann,
es war einmal das Leben, hatten wir
es
das
war
schon.
Einmal, ja, es war einmal das Leben. Ich hatte es vergessen, war mir nicht sicher. Wo sich dann quasi einfach die Person so teilt. So plötzlich, plopp, sind zwei gleiche Personen da. Das können Mitochondrien auch. Das ist so ein bisschen eine Problematik. Defekte Mitochondrien können ganz viele Krankheiten verursachen. Wir wollen heute nicht auf die Krankheiten eingehen und auf die Problematik damit, aber sie sind halt wichtig und können aber zum Problem werden, wenn sie eben defekt sind. So.
Genau, eben auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich halt quasi so mehr oder weniger unkontrolliert vermehren können, ne? Also dadurch, dass sie sich einfach dann teilen und dann nochmal da sind, so wie auch Bakterien zum Beispiel, ist es halt sehr, sehr schwer, das dann einzudämmen, wenn da schon solche Krankheiten im Anmarsch sind. Also Insulinresistenz, Diabetes Typ 2 sind da nur so zwei Beispiele, dass jeder mal so eine Orientierung hat, in welche Richtung es geht. Aber es gibt auch noch sehr viel mehr Krankheiten, die durch Mitochondrien-Defekte hervorgerufen werden können.
Leider nicht Husten und Schnupfen, also die Kleinen, die schnell wieder weg sind. aber wenn euch das interessiert, können wir da auch nochmal eine Folge dazu machen. Aber das ist ja jetzt im Endeffekt nicht unbedingt das, was für uns der Fokus ist, was Mitochondrien angeht. Wichtig ist ja, oder wichtig sind verschiedene Funktionen der Mitochondrien. Es gibt eine, die ganz besonders wichtig ist für uns, Lotte, ist da vorhin schon mal eingestiegen. Du hast schon gesagt, Aminosäuren können synthetisiert werden, Fettsäuren und Hormone. Ja, was denn noch?
Ja, genau. Also das, was ich eben vorher noch schon gesagt hatte, das kann alles produziert oder hergestellt werden, quasi synthetisiert, ne? Und eben genauso wieder entsorgt. Ja. Und
ja, genau. Wir waren beim programmierten Zelltod. Ich erinnere mich. Das finde ich auch ein sehr interessantes Wort oder eine sehr interessante Beschreibung.
Ja, genau. Also Zellen leben halt auch nicht ewig. Zum Teil entsteht da halt auch relativ viel Müll und der muss halt irgendwie entsorgt werden. Und oder bestimmte Zellbestandteile müssen dann aufgefressen werden oder halt, ja, auf jeden Fall entsorgt, genau.
Ja, also die Mitochondrien sind ja Teil der Zelle, also sie stecken in der Zelle und sind dann aber quasi auch scheinbar die Schaltstelle, die sich um den Abbau geschädigter Zellbestandteile kümmert, beziehungsweise auch darum, also die machen das Licht aus. Wenn die Zelle am Ende ist und die Zelle wird quasi nicht mehr benötigt, jemand entscheidet, sie wird nicht mehr benötigt, dann machen die Mitochondrien das Licht aus und dann wird die Zelle quasi abgewickelt.
Ja, sehr schön umschrieben. Ja. Natürlich leben auch die Mitochondrien nicht ewig. Auch die müssen zum Teil abgewickelt werden, so wie du das nennst.
Ja.
Das nennt sich dann Autophagie, also sich selbst auffressen eigentlich. Aber das heißt, dass sie zumindest auch in irgendeiner Form recycelt werden.
Ja, genau. Also sie sind da sehr verantwortungsbewusst, die Mitochondrien. Nicht nur Kraftwerke, sondern scheinbar auch Müllabfuhr im Körper, jedenfalls bis zu einem gewissen Teil. Für uns hier bei Mission Triathlon, für uns Triathleten, für uns Ausdauersportler, ist aber eben am allerwichtigsten, dass in diesen Mitochondrien die Energie gewonnen wird, also das ATP, also das, was uns voranbringt, das, was wir brauchen, um Sport zu machen. Sie ermöglichen quasi die Energiegewinnung oder die Energieumwandlung. Und zwar immer mit einer Ausnahme, mit Sauerstoff.
Ja,
nein,
genau.
Nein, Entschuldigung, immer mit Sauerstoff. Immer mit Sauerstoff. Die Ausnahme liegt bei den Kohlenhydraten. So.
Genau, auch Kohlenhydrate können mit Sauerstoff zu Energie gemacht werden. Mhm. Also es gibt ja viele verschiedene Stoffwechselprozesse. Wir hatten da ja schon eine Folge drüber. Manche eben aerob mit Sauerstoff und manche anaerob ohne Sauerstoff.
Mhm.
Und genau, Kohlenhydrate und Fette können jeweils mit Sauerstoff aerob verstoffwechselt werden.
Genau.
Und das machen eben die Mitochondrien.
Richtig. Genau. Ah, schön. Der Daumen hoch. Wunderbar.
Ja, sorry, war keine Absicht.
Gibt es dann eben zum Beispiel den Zitratzyklus. Im Endeffekt ist es so, dass Fette in die Mitochondrien kommen, also in die Zelle und dann in der Zelle in die Mitochondrien. Die Kohlenhydrate kommen auch in die Zelle, die werden aber im Zellwasser verstoffwechselt und nicht in der Mitochondrie. Und dann entsteht aber im Zellwasser quasi Pyruvat. Und das kann dann im Mitochondrium, im Zitratzyklus, den wir hier nicht näher erklären wollen, mit Fetten und Sauerstoff zu ATP gemacht werden.
Genau, ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal aufschlüsseln und erklären, was für chemische Formeln oder
keine Chance stehen,
dann sitzen wir morgen noch hier erstens und zweitens interessiert das auch keinen und ist auch nicht relevant jetzt.
Es ist auch furchtbar schwer, das Ganze ohne Bebilderung zu beschreiben. Also das
absolut,
ist tatsächlich
absolut.
So, mit irgendeinem Bild oder mit einer Grafik oder sowas, da könnte man das noch eher, aber in einem Podcast, nicht so einfach. Wir haben quasi einen Artikel als Shownotes, da ist auch nochmal ein Video drin, wo das ein bisschen genauer erklärt wird, aber ihr müsst euch erstmal damit jetzt begnügen.
Ja, ich erinnere mich noch ganz dunkel an unseren ganz früheren Podcast, den Try-It-Fit-Podcast, da haben wir nämlich auch mal ein Interview geführt mit jemandem, der ein Leistungsdiagnostiklabor führt und der hat das relativ bildlich auch umschrieben und erklärt mit so einem Fabrikgelände und dass eben die Fette quasi in der Fabrik verwertet werden und die Kohlenhydrate außerhalb der Fabrik und das soll dann eben eigentlich ein Bild dafür sein, dass Fette niemals so allein für sich stehen, sondern eigentlich immer nur verbrannt werden, wenn auch gleichzeitig Kohlenhydrate verbrannt werden.
Man sagt gerne, die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate.
Ja, genau. Das ist so ein schlauer Spruch von allen möglichen Sportwissenschaftlern. Und damit ist eben gemeint, dass ein Endprodukt quasi der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten gebraucht wird, um dann die Fette weiter auch noch in Energie umzuwandeln.
Ja. Es gibt nur, also es gibt eben da eine Ausnahme, wenn man sich ketogen ernährt und dann quasi in der Ketogenese wenn man halt Ketokörper zur Verfügung hat, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber die Ausnahme wollen wir hier auch nicht quasi so thematisieren, nur dass man es weiß, dass man es schon mal gehört hat. Jetzt hat Lotta gerade schon angesprochen, ne? Jetzt haben wir ganz viele von diesen Mitochondrien, also mit diesen Kraftwerken. Wir haben auch eben dann sie vermehrt da, wo wir eben die Energie brauchen, was bei uns Sportlern jetzt bedeutet, sie sitzen eben dann in den Muskelzellen. Also da, wo ja quasi die Bewegung erzeugt wird, damit wir uns vorwärts bewegen können. Also Ja, die Mitochondrien arbeiten einfach ständig, wenn wir zum Beispiel im Lauftraining sind.
Mhm.
So.
Aber ja, auch wenn wir gar nichts machen, weil wir brauchen ja auch Energie, wenn wir uns nicht bewegen, selbst wenn wir schlafen.
Ja, selbstverständlich. Also die Arbeit, das Kraftwerk läuft immer, aber es läuft natürlich anders, je nachdem, wie wir uns bewegen. Und es läuft natürlich auch anders, je nachdem, wie viel Sauerstoff wir haben. Also wenn wir halt so intensiv unterwegs sind, dass wir nicht genug Sauerstoff haben, dann hat die Mitochondrie natürlich auch ein Problem, weil, wir haben ja gehört, ne, sie kann das ATP nur in Verbindung mit Sauerstoff herstellen. Wenn wir also nicht genug Sauerstoff haben, ist die Kapazität, also der Herstellungsprozess auch eingeschränkt. Das ist quasi wie wenn uns Stahl fehlt, weil wir den nicht importieren können. Dann wird es schwer mit der Autoproduktion. So, nur so ein ganz zufällig gewähltes Beispiel. Die Lösung wäre jetzt natürlich, also es ist immer eine Lösung zu sagen, ich laufe langsamer, dann haben wir vielleicht auch genug Sauerstoff. Wir haben ja über die Sauerstoffproblematik jetzt in der Vergangenheit auch schon ein bisschen gesprochen. Aber eben ein Punkt ist, wir könnten natürlich auch einfach mehr Mitochondrien haben. Also wenn wir mehr Kraftwerke haben, dann kann ja der Körper auch mehr Energie produzieren. Und das ist tatsächlich auf jeden Fall ein Stück weit das, was dein Körper im Training sowieso schon die ganze Zeit gemacht hat. Aber ohne, dass du es wusstest. Das passiert tatsächlich, ohne, dass du es weißt. Aber das ist natürlich auch so ein Ansatzpunkt für uns im Training, wie man da seine Leistung verbessern kann. Und Lotta hat ja vorhin die Zahl auch schon angesprochen. Wir haben mehrere hundert, meistens auch über 1000 Mitochondrien, teilweise 2000 in so einer Zelle. Wenn wir jetzt quasi von den Zellen sprechen, die für unsere Leistung zuständig sind, ist es eigentlich immer so, dass besser trainierte Athleten mehr Mitochondrien da haben als untrainierte Menschen.
Ja, genau. Ich habe da auch mal wieder eine nerdige Zahl gefunden.
Ja, bitteschön.
Und zwar gab es eine Untersuchung mit Läufern und Nichtsportlern. Und da hat man eben festgestellt, dass die Läufer, die natürlich ihre Ausdauer trainiert haben, einen bis zu 50% höheren Mitochondrienanteil in dem Muskelvolumen hatten und zusätzlich auch noch die Oberfläche der Mitochondrien um 40% größer war als bei den Nichtsportlern. Da müsste man jetzt kurz nochmal so ein bisschen den Aufbau der Mitochondrien erklären. Die haben halt so zwei Membranen, also im Prinzip ja wie zwei Hüllen. Und die eine Hülle, die innen drin liegt, die ist so eingestülpt, beziehungsweise die wird halt so ein bisschen gefaltet. Und je mehr Falten es da gibt, umso größer ist die Oberfläche und umso mehr Sauerstoff kann das Mitochondrium dann auch aufnehmen mit dieser Membran. Und das spricht dann eben dafür, dass das Mitochondrium sehr viel effizienter arbeitet oder ja effektiver vielleicht auch. Und also wenn es mehr Mitochondrien gibt und die auch noch besser arbeiten, dann kann man damit eben auch deutlich länger durchhalten zum Beispiel. Es gibt auch Untersuchungen an Mäusen zum Beispiel, die gezeigt haben, dass Mäuse mit eben einem hohen Mitochondrienanteil länger durchhalten zu schwimmen oder zu laufen und alle diese Dinge. Da wird relativ viel leider auch an Tieren untersucht, weil es mit Menschen immer nicht so einfach ist. Da müsste man dann Muskelbiopsien machen und den Menschen eben ständig irgendwie den Oberschenkel aufschneiden oder so. Die sind da leider ein bisschen empfindlich. Und ja, deshalb wird eben sehr, sehr viel an Mäusen ausprobiert. Aber es ist interessant, was da eben schon zutage gekommen ist, nämlich auf jeden Fall, dass man durch das Training extrem viel für die Mitochondrien tun kann.
Genau. Und das lohnt sich halt natürlich auch. Wir werden in dieser Folge nicht drüber sprechen, wie man das trainieren kann, wie man eben dafür sorgen kann, dass man mehr Mitochondrien bekommt. Das kommt in der nächsten Folge. Deswegen kann man auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren. Dann kriegt man nämlich die Folge nächste Woche auch gleich schön mit in sein Smartphone oder wo auch immer man Podcast hört. Aber es ist natürlich ja fast schon eines der wichtigsten Trainingsziele, die Mitochondrienzahl maximal zu erhöhen. Also wirklich die so richtig weit nach oben zu bekommen. Und dann eben auch der Punkt, die da zu halten. Denn, und das können wir vielleicht diese Woche auch schon sagen, wenn wir quasi Mitochondrien uns antrainiert haben, dann ist es nicht wie wenn uns ein Arm wächst, der unser Leben lang da bleibt, sondern das ist eher von kurzer Dauer, weil diese Mitochondrien gerne auch sich um den programmierten Zelltod kümmern und sich dann unter Umständen wieder abschaffen. Aber Lotta hat da genauere Zahlen. Wie lange haben wir denn was von so einer Mitochondrie oder von diesen Mitochondrien in den Zellen?
Ich hatte was von einer Halbwertszeit von 20 Tagen gelesen. Also das hieße dann, dass sie auf jeden Fall nur wenige Wochen überleben können. Und wenn wir eben durch das Training mehr Mitochondrien bilden, dann ist dieser Effekt zwar relativ schnell spürbar, aber er nimmt ab, wenn wir nicht regelmäßig trainieren. Mhm. Also das merken wir dann zum Beispiel auch, wenn wir zum Beispiel mal krank sind und 3 Wochen ausfallen, dann sagen wir immer, oh, meine VO2 Max ist gesunken und so weiter, ich kriege nicht mehr so viel Sauerstoff. Aber das eigentliche Problem, was uns da eigentlich oder was wir da spüren, ist wahrscheinlich, dass wir keine weniger Mitochondrien haben als vorher, die eben auch dann weniger Energie produzieren, weniger Sauerstoff aufnehmen können und so weiter. Deshalb ist es auf jeden Fall ein guter Grund, generell dran zu bleiben und möglichst konstant zu trainieren und nicht immer nur einmal richtig reinzuhauen und dann 3 Tage Muskelkater zu haben. Also klar, das wäre dann natürlich auch im Rahmen dieser 3 Wochen Überlebenszeit, aber trotzdem ist es sinnvoll, einfach möglichst konsistent dran zu bleiben.
Ja, der große Vorteil ist, man kann Mitochondrienbildung nicht nur durch Training quasi anregen. Der Nachteil ist, andere Wege sind auch nicht unbedingt einfacher, aber ja, dranbleiben, konsistent trainieren ist ja sowieso immer das Beste. Jetzt habt ihr noch ein Puzzleteil mehr in dem Verständnis für unseren Körper und die Leistungsbereitstellung oder Leistungssteigerung. Wenn wir eben konstant trainieren können, heißt es eben auch, dass wir konstant für eine Mitochondrienbildung sorgen. Weil auch wenn die dann abstirbt, kann natürlich auch wieder eine neue gebildet werden, beziehungsweise es können neue entstehen, wenn wir wieder Trainingsreize setzen. Aber dazu in der nächsten Folge mehr, oder?
Ja, tatsächlich hätte ich noch so 1-2 Dinge zu ergänzen, was man jetzt im Zusammenhang mit Mitochondrien vielleicht auch noch verstehen darf.
Ja.
Und zwar, wir haben jetzt natürlich relativ viel über die Produktion von Energie gesprochen,
ja.
Für die eben nicht nur Sauerstoff notwendig ist, sondern auch gewisse Mineralsalze und Vitamine.
Mhm.
Das heißt, es kann eventuell sein, dass ein gewisser Mangel, Nährstoffmangel, dafür sorgt, dass die Mitochondrien nicht so gut funktionieren.
Mhm.
Unter anderem, wenn Vitamin B oder Calcium oder Magnesium fehlt.
Mhm.
Deshalb, wenn man da irgendwie Symptome hat, dann das vielleicht mal abchecken lassen. Ist leider nicht so einfach möglich mit einem großen Blutbild beim Hausarzt, weil da muss man wahrscheinlich noch zusätzliche Dinge testen lassen, für die man eventuell auch zahlen muss.
Mhm.
Aber genau, das ist nur mal so als Hintergrund spannend. Und dann fand ich auch noch wichtig zu erwähnen, dass bei der Zellatmung, also bei der Produktion von ATP, natürlich die Energie frei wird, aber auch eine gewisse Menge an Müll. Und wir haben ja schon viel über die Müllproduktion in unserer Zelle gesprochen jetzt. Viele kennen wahrscheinlich auch den Begriff der freien Radikalen.
Mhm.
Und diese entstehen eben leider auch bei erhöhter Energieproduktion in der Zelle.
Mhm.
Die freien Radikalen an sich sind nicht unbedingt böse oder nicht so böse, wie wir immer denken oder wie uns die Werbung da weiß machen möchte. Also freie Radikale, das klingt schon so was wie Extremisten oder Terroristen, ne?
Ja.
Aber das sind eigentlich nur Moleküle, die halt auf der Suche nach einem Sauerstoffmolekül sind, mit dem sie sich gerne verbinden möchten.
Mhm.
Aber auf dieser Suche kann es eben sein, dass sie andere Moleküle kaputt machen. Und eben um endlich diesen Sauerstoff halt zu ergreifen. Und das wiederum sorgt manchmal dafür, dass eben DNA-Schäden passieren oder man bringt das Ganze auch eben mit dem Alterungsprozess in Verbindung. Und ja, das ist noch so ein Ding, weshalb man sagt, dass man bei diesem Trainingsreiz, der gesetzt wird, auch immer darauf achten muss, dass man ausreichend Pause und Erholung zulässt, damit der Körper nämlich nicht durch diesen sogenannten oxidativen Stress, so nennt sich das, wenn eben so viele freie Radikale rumschwirren, geschädigt wird.
Ja.
Also das heißt, sehr viel Training ist natürlich gut, aber es braucht auch eine gewisse Weile, um eine Anpassung im Körper zu schaffen. Und deswegen sind zum Beispiel auch eben die Erholungsphasen nach einer Trainingseinheit sehr, sehr wichtig.
Die Krux an der Sache ist, dass wir eigentlich diesen oxidativen Stress brauchen, weil er Teil der Reizsetzung ist, damit wir uns entwickeln. Zu viel davon aber auch ungesund sein kann. Mhm. Und da kommen wir dann in eine Problematik oder auch in eine Problematik rein, wenn wir zum Beispiel über Superfoods sprechen oder über Lebensmittel, also nicht nur Lebensmittel, es gibt ja auch zum Beispiel Regenerationsmethoden, die damit werben, quasi oxidativen Stress abzubauen oder zu vermeiden und freie Radikale zu bekämpfen. Weil, und das nur am Rande, wenn euch das mehr interessiert, dann gebt uns Feedback, dann können wir da gerne auch ein bisschen genauer drüber sprechen. Im Endeffekt wollen wir eben diesen Stress zu einem gewissen Grad. Wenn wir den dann mit Gegenmaßnahmen wieder zerstören, dann zerstören wir eben auch unsere Reizsetzung im Training und verhindern eine Leistungsentwicklung. So, das ist so ein bisschen die Problematik. Zwischendrin ist halt ganz gut. Das, was Lotta gerade beschreibt, die richtige Menge Stress und dann wieder die richtige Menge Pause, das sorgt dann dafür, dass wir uns gut entwickeln.
Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr kompliziertes und komplexes Feld. Wie du gesagt hast, Training bedeutet Stress und es ist notwendig, dem Körper dem Stress auszusetzen, weil sonst denkt der Körper, alles easy, ich muss nichts machen. Wenn wir dem Körper aber zeigen, hey, guck mal, hier sind deine Defizite, jetzt bau doch mal bitte ein paar Mitochondrien auf, weil nächstes Mal möchte ich bitte mehr Energie haben, dann ist dieser Stress eben notwendig. Aber zu viel von dem oxidativen Stress kann eben wiederum auch Krankheiten oder eben diese DNA-Schäden hervorrufen. Und ja, das wollen wir natürlich alle auch wieder nicht haben. Deshalb ist eben auch manchmal die Pause nach dem Training wichtig. So.
Ja, deswegen ist eine gute Trainingssteuerung einfach extrem wichtig.
Ja, absolut. Also nicht immer nur mit dem Hammer draufhauen, sondern dosiert das Ganze. Ja.
Solange man kein Nagel ist, macht mit dem Hammer draufhauen einen nie Sinn. So,
Ja, aber damit wären wir eigentlich schon wieder bei dem Anfang, wo du gesagt hast, viel hilft viel. Ja, viele Mitochondrien helfen sehr, sehr viel und können sehr viel Energie produzieren. Aber viel Training hilft nicht immer viel.
Ja, das ist richtig. Genau. Und das muss man halt alles clever anstellen. Wie man das Mitochondrienwachstum oder die Mitochondrienvervielfältigung ein bisschen unterstützen kann, das gibt's in der nächsten Folge.
Ja, guter Cliffhanger. Ja. Jetzt bitte alle abonnieren und oder weitersagen, falls ihr uns schon abonniert habt und uns schon 5 Sterne gegeben habt und uns regelmäßig Feedback gebt. Sorry.
Schweres Wort.
Ja, absolut.
Ja.
Ich freue mich auf eine neue Folge.
Ja, ich bin auch gespannt. Es wird ein tolles, tolles, spannendes Thema. Da kann man direkt was für sein Training mitnehmen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
So ist es.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.